Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Mein Gast heute Abend, Uta Baumeister. Uta, wir kennen uns ja schon sehr lange, noch aus Zeiten des Autorenforum Hemos, das es nicht mehr gibt. Danach sind unsere Wege aber doch ein bisschen auseinandergedriftet, obwohl wir irgendwo auch in der Literaturszene geblieben sind. Ich habe in deiner Vita gelesen, dass du eine abgeschlossene medizinische Ausbildung hast. Das hat ja mit Literatur weniger zu tun. Was hast du denn da gelernt?
Ich habe damals nach der Schule zunächst Arzthelferin gelernt. Das war meine medizinische Ausbildung. Ja. Und anschließend dann aber auch weitergemacht über Weiterbildung und bin ja in ganz andere Bereiche gelangt. Habe dann 20 Jahre als Journalistin gearbeitet und bin jetzt in der Erwachsenenbildung tätig.
Ja, du hast viele Jahre als Journalistin gearbeitet. Das machst du jetzt gar nicht mehr. Man kann ja ruhig sagen, wo du arbeitest, bei der VHS in Balve.
Da arbeite ich in der Verwaltung, in der regulären Verwaltung, aber auch in dem Bereich der Flüchtlingsarbeit, was die Sprachkurse, Integrationskurse angeht. Da ist es gerade sehr aufregend und spannend, weil das natürlich Zuwachs auch bedeutet. Und
gibst du da Kurse?
Nein, in der Verwaltung bin ich tätig und betreue die Kurse, aber nicht als Dozent, sondern eben verwaltungsmäßig.
Wie viele Kunden habt ihr da, die ihr da betreut oder mit denen ihr da arbeitet?
Also alleine jetzt für die Länder, die Zugang haben in den Integrationskursen, pro Kurs sind das immer circa 25 Teilnehmer. 5 Kurse laufen zurzeit in Menden. Wir werden aber in diesem Jahr noch auf 10 aufstocken. Dazu zählt aber auch zum Beispiel Balve. Wir sind ja die Volkshochschule Menden, HEMA, Balve. Das wird dann alles zusammengerechnet und ich pendle also zwischen den Städten und das macht sehr viel Spaß und man lernt sehr viel über die Menschen, über Kulturen und das ist auch so genau das, was ich gerne mache.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich bin ja beruflich früher sehr viel weltweit unterwegs gewesen und habe auf die Art und Weise andere Kulturen kennengelernt. Nun, jetzt haben wir die Leute hier. Das ist ja auch mal ganz interessant. Seht ihr da Erfolg mit diesen Sprachkursen?
Es gibt also verschiedene Gruppen. Es sind die Menschen, die jetzt kein Englisch gelernt haben in ihren Heimatländern, die haben natürlich ein Problem schon mit unserer Schrift. Ja. Die müssen erstmal alphabetisiert werden. Auch das läuft in der Volkshochschule. Andere, die Englisch können, die auch eine gewisse Bildung haben, die kommen sehr schnell vorwärts in den Integrationskursen und wir sehen da durchaus große Erfolge und spüren auch jetzt menschlicherseits eine große Dankbarkeit. Die Leute sind halt sehr glücklich darüber, wenn sie in diese Kurse aufgenommen werden. Das läuft ja nur über die Zulassung des Bundesamts für Migration. Aber doch, es ist schon eine große Herausforderung für uns Mitarbeiter und eben die Leute, die da tätig sind, die Dozenten.
Was sind das für Dozenten?
Die müssen eine Zusatzqualifikation haben.
Kommen die jetzt auch aus dem, sagen wir mal, arabisch sprechenden Raum in erster Linie?
Da haben wir jetzt einen Dozenten, aber das ist nicht die Regel. Die meisten Dozenten sind halt auch Deutsche. Aber auch aus anderen Ländern, die selber einen Migrationshintergrund haben und dass sie sich auch sehr gut einfühlen können in die Menschen. Man muss ja auch bedenken, dass teilweise die Leute traumatisiert sind durch die Flucht und wir hören dadurch auch natürlich persönliche Geschichten. Also man steht sich da schon sehr nah und ich muss sagen, für mich selber im vergangenen Jahr, in den letzten Monaten, ich war noch nie so nah am Kriegsgeschehen dran wie jetzt. Ich kenne das nur aus Erzählungen. Ich erlebe es ja auch nicht selber, aber durch die Erzählungen der Teilnehmer dann. Man hört dann auch zu und versucht halt irgendwo auch Mitgefühl zu zeigen und Trost zu geben. Es ist nicht einfach nur der Sprachkurs, man muss immer das Ganze sehen.
Also du hast dann jetzt auch ein anderes Verhältnis dazu als die CSU, die nur über Quoten nachdenkt.
Genau.
Wortart mit Klaus Karst.
Uta, noch ganz kurz eine Frage zur VHS. Wird eigentlich da auch etwas in Sachen Literatur?
Ja, sicherlich. Es gibt Schreibworkshops. Also jeder darf gerne auf unsere Homepage schauen. Da ist das neue Programm jetzt, das neue Semester, ist ja gerade gestartet im Februar, also noch ganz frisch. Man kann sich da gerne anmelden. Wir haben aber auch im vergangenen Semester mit Lesungen, wir hatten ein Krimi-Dinner. Doch, wir sind da zugetan, was Literatur betrifft.
Uta, du bist ja auch sehr umtriebig. Du bist im Vorstand der Festspiele Balver Höhle. Da kannst du natürlich auch sehr viel Freizeit verbringen.
Ja, eigentlich den größten Teil der Freizeit. Das ist ja auch ein großer kultureller Bereich, der mir sehr am Herzen liegt. Theater, Musicals. Chor. Ne, wir haben ja auch einen Chor, die ganze Kinderarbeit, Theaterworkshops, alles, was dazugehört. Aber man muss sagen, es ist viel, viel Zeit. Auch da, wenn man im Vorstand ist, man steht ja nicht nur auf der Bühne oder organisiert in der Balverhöhle Veranstaltungen, sondern wir haben ja auch da Verwaltungsarbeit und Organisationsarbeit. Das ist ja eigentlich schon eher ein Kleinunternehmen.
Wie das so in jedem Verein so ist.
Genau.
Wie war denn das letzte Jahr? War es erfolgreich?
Ja, wir hatten ja im vergangenen Jahr auch einen Umbruch im Vorstand, also der hat sich neu formiert und viele Dinge sind neu angegangen worden. Wir haben viele Veranstaltungen, aber auch zusammen gemeistert, Fremdveranstaltungen von Klassik über Festivals, über Rock, über Musicals, also es war alles dabei. Und ich muss sagen, für uns, aus unserer Sicht, war es doch erfolgreich. Ich denke, es ist nicht unbekannt, dass der Festspielverein Balverhöhle ja auch noch hohe Schulden hat. Wir sind aber auf einem guten Weg, die eben auch abzubauen. Aber das kostet auch eine Menge Zeit und viel, viel Arbeit. Aber alle sind hochmotiviert, dass es gut weiterläuft.
Ich habe da so mitbekommen, dass ihr da eine richtige Musical-Gruppe mit Chor gegründet habt und sogar auch direkt eine Aufführung inszeniert habt. Wie hat sich das so gestaltet?
Der Urgedanke war eigentlich, dass wir einen Chor gründen, das war vor 2 Jahren, dass wir einen Chor gründen, der eben diese Musicals begleitet und eben auch aus Darstellern besteht. Mittlerweile hat sich das im Laufe der 2 Jahre ganz in eine andere Richtung bewegt, die aber auch sehr positiv ist. Der Chor steht für sich. Wir haben unsere Musical-Darsteller und es hat sich dann noch eine Gruppe gebildet, die nennt sich Musical-Zauber. Die machen eher so Musical-Shows mit den schönsten Liedern aus Musicals und haben auch öffentliche Auftritte. Unser Festspielchor, da gibt es einige der Sänger und Sängerinnen, die auch in den Musicals mitwirken, aber nicht mehr als Chor, sondern als Darsteller. Und der Chor eben ist eine Sache für sich, der gehört ja auch dem Chorverband an, der besucht Chorfestivals, der vertritt die Festspiele nach außen, der hat aber auch im vergangenen Jahr sehr erfolgreich das erste Chorfestival in der Balverhöhle veranstaltet mit 5 anderen Chören. Und das war schon sehr, sehr schön. Also mit moderner Musik, man darf es nicht vertauschen mit dem, was der Männerchor Balve veranstaltet. Der macht ja immer ein meisterliches Chorkonzert alle 2 Jahre. Und der Festspielchor möchte jetzt im Frühjahr dann alle 2 Jahre ein modernes Chorfestival veranstalten.
Habt ihr viele junge Leute dabei? Das ist ja für Chöre heute ein großes Problem.
Ab 16, also die Jüngste ist 16.
Wunderbar.
Der Älteste ist 83. Also wir haben schon eine gut gemischte Gruppe und es macht dann, denke ich, auch allen Spaß.
Bekannt ist ja die Balverhöhle auch vor allem durch das Irish Folk Festival jedes Jahr.
Genau, das Irish Folk Festival hat ja Tradition und im letzten Jahr war es so ein kleines Jubiläum, 15 Jahre.
Ach toll.
Da haben wir uns bemüht, dann auch eben besondere Bands zu holen oder eben auch Bands, die uns als Karrieresprungbrett halt nutzen konnten. Das ist vielfach so. Unser Bandorganisator Sean Reeves, der ja auch selber aus der Szene kommt, Musiker ist und ein waschechter Ire, der hat da ein ganz gutes Gespür für. Der macht das zusammen mit dem Stefan Hamann aus Iserlohn auch. Also das ist wirklich sehr gut gelaufen von den Besucherzahlen. Das schwankt halt immer so. Das ist ja ein 3-tägiges Festival. Wir halten so in den letzten Jahren immer so ungefähr die Waage. Zeltplatz ist dabei.
Ich kann mich daran erinnern, ich bin ja auch schon da gewesen, dass der Parkplatz voll Zelten stand.
Ja.
Also die Leute kommen doch von weit her zu dieser Veranstaltung.
Ja. Genau, da sind viele Leute auch aus Balve, aber der Großteil reist tatsächlich an. Das sind die richtigen Fans, ne? Fans der irischen Musik und die zelten dann da auch die 3 Tage. Auch für dieses Jahr haben wir ein tolles Programm geplant. Es ist am 1. August Wochenende, also herzliche Einladung an alle, die interessiert sind.
Und das kann man auch dann auf der Webseite der Balver Hülle nachlesen. Ich kann mich noch an ein Konzert der Dubliner, ich bin ein uralter Fan von denen, erinnern, in Hagen, da standen also nach einer Viertelstunde schon die Leute auf den Stühlen und machten damit. Das ist doch eine sehr interessante Geschichte mit dem Irish Folk überall.
Doch, es sind ja zum einen nicht nur die Sauf- und Drauflieder, ne, die vor
aber allem die sind schon,
nach so einem Guinness, das ist eigentlich das, was viele wollen. Und dann tut es immer ganz gut, wenn zwischendurch mal eine Ballade gespielt wird.
Ja.
Und unter anderem war auch im vergangenen Jahr zum ersten Mal der Festspielchor dabei. Die haben mit Sean Reeves zusammen irische Lieder gesungen.
Ach,
das
ja.
war total schön und das wird auch in diesem Jahr wiederholt an dem Irish Friday.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft.
Oder zwischendurch findest du auch noch Zeit, Bücher zu schreiben. Letztes Mal, das ist, glaube ich, 2 oder 2,5 Jahre her, hattest du gerade dein Papstbuch auf den Markt gebracht. Es handelte von einem Papst, der ausgebüxt ist in Rom. Jetzt haben wir ja so einen, der kann das auch ganz gut. Wie ist das Buch gelaufen? War es erfolgreich?
Also für mich war es zufriedenstellend. Wir sind ja nur kleine Verleger. Es ist im Wortspielverlag in Menden ja erschienen. Also nicht die großen Verlage, dass man jetzt tausende von Büchern verkauft. Und wir handhaben das so in unserer Gruppe. Wir haben ja viele Lesungen und wir sind froh, wenn wir dann da unsere Bücher verkaufen oder haben auch einen Online-Buchshop. Und Horst verkauft sich auch jetzt immer noch ganz nett. Gerade vor Weihnachten wieder,
ja,
also
ist scheint ja auch ein
Thema
Buch
zu sein,
ja.
Ein Papst, der ausbüxt und dann noch mit Mafia und verschiedenen kriminellen Dingen in Kontakt kommt, scheint doch sehr.
Ja, da sollen wir den Franziskus jetzt mal nicht gönnen.
Ja, nein.
Und jetzt hast du wieder ein neues Buch auf den Markt gebracht. Das ist auch wieder ein besonderes Thema, das du dir da ausgedacht hast. Das heißt Macht nix. Worum geht es da?
Diesmal geht es um die Kanzlerin, also so wie der Papst, der aus dem Sauerland kam gebürtig, ist auch die Kanzlerin gebürtig aus dem Sauerland. Allerdings wird in Berlin ein Marionettenpakt geschlossen. Sie möchte nicht Kanzlerin werden, sie wird es eben aufgrund dieses Pakts und bringt dann die Politik in Berlin und beziehungsweise im ganzen Land doch so gehörig durcheinander. Und es ist auch wieder ein Krimi, nicht ganz so blutrünstig, sondern eher lustig. Kann auch sein.
Das kann auch sein. Kann ich mir jetzt bei Kanzlerinnen im Moment nicht so vorstellen, wenn ich mir die jetzige angucke. Aber wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Ne?
Ja.
So ein Herr Trump, der macht ja auch viel Spektakel.
Ja, das ist vielleicht gerade nicht ganz so lustig, aber es
das ist ein anderes Thema, aber das muss ja auch nicht lustig sein. Ja, eine Kanzlerin aus dem Sauerland, das kann ich mir also auch ganz gut vorstellen. Zwar ein bisschen dröck dann, ja, oder die Sauerländer sind ja nicht immer ganz so lustig auf Anhieb. Die brauchen erst immer Veltins.
Ja, Veltins hat sie jetzt gerade gar nicht dabei. Aber das Chaos, was sie da eigentlich verbreitet, das endet dann schon lustig. Und natürlich gibt's auch ein Happy End. Sie kommt da heile raus hinterher. Und man will ja nicht zu viel verraten.
Nein, wird sie wieder gewählt, dann hättest du ja direkt wieder die Möglichkeit, ein neues Buch zu schreiben.
Sie wird auf keinen Fall wieder gewählt. Es ist ja alles Fiktion. Es gibt bisher nur Männer, die Kanzler gewesen sind. Und sie kommt eigentlich nur deshalb an die Macht, weil der bisherige Kanzler zurücktritt. Sich das Kabinett aber eben überlegt, wir hätten das jetzt gerne so weitergeführt, wir haben so gute Pläne und wenn jetzt ein neuer Kanzler kommt, der wirft unsere Pläne über den Haufen. Deshalb schließen die diesen Marionettenpakt und überlegen sich, wir schleusen da jemanden ein, die Kanzlerin wird und dann eben das tut, was wir möchten. Eine Marionette halt.
Wir haben ja nächstes Jahr Bundestagswahl. Könntest du dir vorstellen, dass deine Kanzlerin da eine Chance hätte?
Sind wir nicht alle Marionetten? Gerade wir Sauerländer vielleicht oder gerade in der Politik?
Nein, also ich glaube, wir Sauerländer, ich zähle mich nicht so ganz wirklich dazu, sind eigentlich keine. Aber die Politiker in Berlin, das ist ja bekannt, sind wohl weitgehend Marionetten der Lobbyisten, ist ja immer wieder zu lesen. Und das hattest du dabei auch im Hinterkopf?
Ich denke mal, also die Kabinettssitzung im Plenarsaal, die ich hier eigentlich frei erfunden habe, die sind vielleicht gar nicht so verkehrt gedacht.
Das hören wir uns gleich mal an. Uta, jetzt haben wir über deine Kanzlerin gesprochen. Jetzt stell sie uns doch bitte mal aus deinem Buch vor.
Ja, ich nehme sie jetzt einfach mit in den Kabinettssaal. Und zwar ist das die Geburtsstunde der Kanzlerin, der Marionettenkanzlerin. Man muss sich jetzt die große Runde vorstellen und der Vizekanzler erläutert das jetzt. Um unsere Ziele weiter voranzutreiben, haben die Kanzleramtschefin und ich in der vergangenen Nacht folgende Idee ausgearbeitet, für die ich um Ihre Zustimmung bitte, erklärte der Vizekanzler und machte eine Pause, bis er die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden hatte. Wir schließen einen geheimen Pakt, der die noch verbleibenden 2 Jahre bis zur nächsten Wahl sichert, sodass wir unsere Konzepte fortführen bzw. vollenden können. Dazu brauchen wir ein Regierungsoberhaupt, das sich von uns leiten lässt, ohne zu hinterfragen. Die Ministerinnen und Minister sahen ihn erstaunt an. Der Umweltminister hüstelte nervös. Sie meinen, wir bräuchten eine Art Marionette? Fragte schließlich der Bildungsminister Manfred Rathur. Ja, erwiderte der Vizekanzler. Ein Raunen ging um den Tisch. Nein, das geht deutlich zu weit, dem widerspreche ich, warf der Umweltminister Kai Viktora seine Bedenken ein und lockerte aufgeregt seine Krawatte. Sie alle sind doch geneigt, Mitglied in diesem Kabinett zu bleiben. Ein neuer Kanzler könnte ein neues Kabinett bedeuten, betonte Paul, der Vizekanzler. Solch ein illegales Vorhaben lehne ich ab, rief Viktora aufgebracht. Welche Alternative schlagen Sie vor? Wollte Paul wissen. Der Umweltminister begann ihn aufzuregen. Viktora schwieg und schaute in die Runde. Seine Augenlider zuckten nervös. Paul wurde wütend und schnaufte. Was wirken Sie so unruhig, Minister Viktora? Es gibt keine Alternative, betonte Ingeborg Meyer mit fester Stimme. Eine Marionette! Sie sind doch von Sinnen! Schimpfte Viktora. »Ich halte eine Marionette für eine sehr gute Idee«, bemerkte der Gesundheitsminister Dieter Tuschen und unterstrich dies mit einem kräftigen Handschlag auf den Tisch. »Was wir brauchen, ist ein Nixmacher«, rief er. »Was?« fragte die Kanzleramtschefin und zog neugierig die Augenbrauen hoch. Die Kabinettsrunde schaute Dieter Tuschen erwartungsvoll an. »Na, einen Nixmacher eben, das ist jemand, der nichts macht. Und in unserem Fall täte diese Person damit genau das Richtige.« Alle, bis auf Viktora, bestätigten den Vorschlag mit einem Nicken. »Die Täuschung geht immer weiter als der Verdacht«, warf Dieter Tuschen grinsend ein. »Ganz genau. Wir haben es doch selbst in der Hand, liebe Kolleginnen und Kollegen«, erklärte die Kanzleramtschefin. »Lassen Sie uns eine unbescholtene, möglichst parteilose Bürgerin als Kanzlerkandidatin vorschlagen«, sagte sie in die Runde. »Wir werden einen für Sie attraktiven Vertrag aushandeln und Sie eine passende Lebensgeschichte auswendig lernen lassen. Ansonsten wird die Dame ausschließlich unseren Anweisungen folgen.« »Eine Frau als Kanzlerin?« warf der Wirtschaftsminister entsetzt ein und erntete dafür den heftigen Rippenstoß seiner Sitznachbarin, der Familienministerin Birgit vom Baum. »Warum nicht? Die Republik hatte noch nie eine Frau zur Kanzlerin. Da wäre es ja mal Zeit. Denken Sie an die Erfüllung der Quote«, fauchte sie. »Dass ich nicht lache«, rief Kai Viktora erbost. »Was ließ sich diese Runde denn noch für Kuriositäten einfallen? Das ist doch total bekloppt, sowas!« Unruhig drehte er einen Kugelschreiber mit beiden Händen hin und her. »Wir haben keine andere Möglichkeit. Und eine Frau lässt sich viel besser lenken als ein Mann, weil sie doch wesentlich kooperativer ist«, behauptete Ingeborg Meyer und brachte sich damit den Ärger der Familienministerin ein. Die Mehrheit hielt die Idee einer Frau als Kanzlerin jedoch angebracht, forderte aber ein passendes Pseudonym. Paul lenkte die Kabinettsmitglieder mit einigen guten Argumenten geschickt in die richtige Richtung und gab allen die Zeit, den Vorschlag zu diskutieren. Es gab Pro und Contra. Einige Ministerinnen und Minister waren dagegen, konnten jedoch keine besseren Ideen einbringen. »Dann sollte sie aber blond sein.« »Nein, brünett würde viel seriöser wirken. Blond für blöd. Da haben wir's, Sie sind doch auch blond.« »Das ist ja keine Kabinettsrunde, sondern eine Comedy-Runde, was, dass ich nicht lache?« Paul schüttelte den Kopf ob dieser Diskussion. Kurz fühlte er sich an seine Kindergartenzeit zurückversetzt und erinnerte sich an ähnliche Diskussionen, die damals von den Kindern geführt worden waren. »Nee, wenn schon eine Frau, dann sollte sie richtig schön sein, denn dann achtet nämlich niemand auf das, was sie sagt, weil sie mit ihrer Schönheit alle blendet«, schlug der Umweltminister vor.
Wortart mit Klaus Karst.
Mein Gast heute Abend, Uta Baumeister. Uta, du gehörst ja auch zu den mörderischen Sauerländern, die auch als Theatergruppe ja inzwischen aktiv sind, und zu dem Trio Lit. Das ist doch inzwischen eine Gruppe, die sich einen Namen gemacht hat.
Ja, Triolit, das sind drei Autorinnen hier aus der Region, und zwar Ulrike Spickermann aus Menden, Martina Grünebaum aus Neuenrade und ich aus Balve. Und wir drei gehören aber auch zu den mörderischen Sauerländern beziehungsweise zum Wortspielverein und haben uns da gefunden. Und die Idee kam uns dann irgendwann zu Wohnzimmerlesungen, das mal anzubieten. Das haben wir getan, sehr erfolgreich und hat uns auch überrascht. Wir haben uns dann überlegt, wir brauchen ja einen Namen, vielleicht, dass wir so eine feste Gruppe werden, und mit jetzt auch 2 Jahre hat sich das ganz gut etabliert und wir sind mittlerweile auch nicht mehr nur in Wohnzimmern unterwegs bei Literaturfreunden, sondern eben auch auf öffentlichen Veranstaltungen, zu denen wir eingeladen werden, haben auch im Dezember ein Krimi-Dinner sehr erfolgreich gemacht, das wir dann selber geschrieben haben und das Publikum mit eingebunden haben, und das wird jetzt noch eine neue Sparte sein, die wir anbieten. Was natürlich dann in Wohnzimmern schlecht ist, aber es macht schon sehr viel Spaß. Und dadurch, dass wir drei auch unterschiedliche Genres schreiben, passt das sehr gut zusammen und ist halt abwechslungsreich.
Wieso unterschiedliche Genres? Ihr seid ja alle doch ein bisschen auf der lustigen Seite unterwegs.
Genau, wir nehmen vieles mit Humor, weil das Leben ist hart genug. Ulrike Spickermann alias Maja Vandenwald als Staatsanwaltswitwe schreibt sie ja, ganz bekannt sind ihre Schwartmords, da bringt sie gerade das 2. Buch heraus, verarbeitet darin quasi fiktiv die Geschichten, die ihr Staatsanwaltsmann ihr halt erzählt hat, und verarbeitet sie als blutrünstige Schwartmords. Martina Grünebaum schreibt eher in die Richtung Fantasy, bringt gerade einen tierischen Krimi auf den Markt, auch eine ganz andere Sache. Ich schreibe halt die lustigen Dinge, arbeite gerade an einem Kinderbuch, das in diesem Jahr noch erscheint, und befasse mich aber auch mit einem Generationenroman, was mal was ganz anderes sein wird, der schon geschrieben ist und den ich gerade überarbeite und hoffe, dass der im kommenden Jahr dann reif ist.
Das hört sich ja alles nach viel Kreativität an. Was muss man machen, wenn man das Triolit buchen will? Ich hätte gerade fast mieten gesagt, aber das hört sich nicht so gut an.
Ja, buchen kann man uns natürlich. Wir haben eine Homepage, www.triolit.de, ganz einfach eigentlich.
Ja, ich werde sie auf der Webseite auch nochmal erwähnen.
Ja. Und auf dieser Homepage sind unsere Kontaktdaten. Man kann dann mit uns Kontakt aufnehmen, telefonisch oder über E-Mail, ganz einfach. Wir freuen uns über jeden, der draufschaut und der sich auch bei uns meldet und uns bucht. Wir kommen gerne.
Wie dürfen sich so Interessenten eine Wohnzimmerlesung dann vorstellen? Wird dann also alles weggeräumt und viele Stühle hingestellt?
In der Tat. Manche machen das. Es ist ganz unterschiedlich. Wir haben Wohnzimmerlesungen mit 5 Personen nur, weil sich die Gastgeberin oder der Gastgeber nur die engsten Freunde und Literaturfreunde eingeladen hat. Es gibt aber auch Gastgeber, die tatsächlich 20, 30 Gäste sich einladen mit Essen und mit allem Schnickschnack und wir dann da lesen und das Wohnzimmer tatsächlich ausgeräumt ist. Das macht immer sehr viel Freude, weil gerade bei diesen Lesungen kommt man in sehr engen Kontakt mit dem Publikum. Und das waren bisher eigentlich durchweg sehr, sehr schöne Abende. Und wir sind bis Bochum jetzt mittlerweile unterwegs. Also gehen auch schon so ins Ruhrgebiet, obwohl wir eher sauerländisch angehaucht sind. Eine schöne Sache. Und wir passen uns auch individuell an, so dass man da auch individuell
dann geschieht der Mord im Altersheim
zum Beispiel.
Oder wie? Ja. Aber das ist interessant, dass ihr doch inzwischen so weit euch einen Namen gemacht habt. Finde ich ganz toll.
Danke.
Spricht für eure
Danke.
Kreativität.
Ja, es hat uns auch überrascht.
Mein Gast war heute Abend Uta Baumeister. Uta, was wünschst du dir für dieses Jahr?
Ich wünsche mir Gesundheit und Frieden, kein Terror, viel Inspiration für uns alle zum Schreiben und schönes Wetter.
Das hört sich alles ganz gut an.
Ja.
Viel Sonne. Und du hast gesagt, ein neues Buch kommt.
Also im Herbst kommt ein Kinderbuch von mir. Es spielt in Balve, in der Balver Höhle. Es geht um ein kleines Mammut, das die Eiszeit verpennt hat und nun auftaut und wieder wach ist in einer ganz neuen Welt. Und die Tanja Graumann aus Werdohl zeichnet gerade die Bilder dazu. Und ich bin gespannt.
Ja, da wünsche ich dir dann viel Erfolg. Und ich bedanke mich für dein Kommen heute Abend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Informationen über diese Sendung und meinen Gast Uta Baumeister und auch über das Programm von Radio Iserlohn finden Sie wie immer auf unserer Webseite radio-iserlohn.de. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen, entspannten Abend und eine geruhsame Nacht. Ihr Moderator Klaus Karst und bleiben Sie belesen.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.